treibt ihn in den Lobpreis. Und dann kurz danach lesen wir diesen Bibeltext von heute. Es ist ein Gebet von ihm, das er quasi über seinen neugeborenen Sohn ausspricht, könnte man so sagen. Es wird das Benediktus genannt, falls es schon mal jemand gehört hat. Ich denke, so ein bisschen Theologie davon auch immer mal anbringen in der Predigt. Das liegt daran, dass das erste Wort dieses Textes gepriesen ist und im lateinischen Text ist das Benediktus. Und bis heute hat dieser Abschnitt des Fachbegriffs sozusagen Benediktus. Falls ihr das mal irgendwo hört, in der katholischen Kirche ist das ein bisschen wichtiger. Hat irgendjemand katholischen Background hier, dann kennt ihr vielleicht den Text auch als Benediktus. Ich lese es vor, es ist ein etwas längerer Text, steht im Lukas-Evangelium am Ende von Kapitel 1, ab Vers 68 bis Vers 79. Ich lese ihn am Anfang einmal ganz vor, ich gehe aber dann in den einzelnen Punkten nochmal in den Bibeltext zurück und lese dann nochmal einzelne Verse. Also, Zacharias betet über seinem 8 Tage alten Sohn Johannes. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und dem Volk Erlösung geschaffen hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. So wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her, Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, und uns zu geben, dass wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe, also der Sonnenaufgang, besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Und aus diesem Benediktus, aus diesem Gebet, das Zacharias über Johannes ausspricht, möchte ich 3 Punkte mitnehmen und 3 Gedanken euch mitgeben. Und als erstes sehe ich ein Fundament. Ich weiß, als ich das letzte Mal hier gepredigt habe, ging es auch schon um ein Fundament, um ein Haus, was gebaut wird. Ich mache das nicht in jeder Predigt, aber ich fand es diesmal schon wieder passend, von einem Fundament zu sprechen. Weil auch hier gibt es ein Fundament, auf dem sozusagen das restliche Gebet dann aufbaut. Und das Fundament in diesem Gebet ist der Gott, der schon gehandelt hat. Der Gott, der schon in der Vergangenheit etwas getan hat. Und wir sehen die Treue Gottes zu seinem Bund, den er geschlossen hat mit Abraham und dann erneuert er ihn mit David später. Und was besonders auffällig ist in diesem Text hier, ist die Grammatik des Textes. Zacharias wählt 2 verschiedene Zeitformen im Laufe dieses Gebetes. Die erste Hälfte ungefähr, ist etwas mehr als die Hälfte, aber ungefähr die erste Hälfte ist im Perfekt und die zweite Hälfte ist im Futur, also in der Zukunftsform geschrieben. Und das hat extrem viel mit der Aussage dieses Gebetes zu tun. Ich möchte das highlighten. Der Anfang dieses Gebetes ist im Perfekt. Zacharias spricht davon, er hat besucht, er hat erlöst, das ist erfüllt und schon geschehen. Aber Zacharias steht ja noch vor der Geburt Jesu. Sein Sohn Johannes ist geboren, aber Jesus ja noch nicht. Und trotzdem beginnt er sein Gebet nicht mit dem Wunsch, naja, es wäre schön, wenn Gott jetzt irgendwie noch einen Erlöser schicken würde, sondern er beginnt mit einer Feststellung. Er hat besucht, er hat erlöst, obwohl das Kind, das die Erlösung bringen wird, noch gar nicht geboren ist. Ist die Rettung für den Glauben von Zacharias schon so sicher? Für ihn ist das Heilshandeln Gottes, dass Gott eingreift und erlöst, etwas, das schon vollendet ist, in dem Moment, wo es angekündigt ist. Seine Sicherheit liegt nicht darin, ja, ob er das gerade schon sehen oder wahrnehmen kann, sondern seine Sicherheit liegt in dem, was Gott ihm offenbart und versprochen hat. Er weiß, wozu sein Sohn da ist, Johannes, der Vorbereiter des Weges. Er weiß aber, wozu der Nächste, der geboren wird, Jesus, dann wirklich da sein wird, nämlich die Erlösung. Das weiß er schon, es ist ihm offenbart und darin liegt seine Sicherheit. Und seine Sicherheit kommt vor allem daher, dass er einen Blick nach hinten wirft sozusagen. Er wirft einen Blick, wenn man so will, ins Alte Testament zurück und beschreibt etwas, dass nämlich Gott sein Volk besucht. Und für uns mag dieses Wort, naja, Gott besucht sein Volk, ich weiß nicht, was es in euch auslöst, das mag nicht so besonders groß klingen. Es klingt für uns so wie, naja, Gott ist halt da oder Gott macht vielleicht manchmal irgendwie was. Aber für einen Juden dieses Wort Heimsuchung, wäre das korrekte deutsche Wort, wenn man so will, dieses Wort Heimsuchung zu nennen in diesem Gebet, da geht für einen Juden das Fass auf sozusagen. Da geht für einen Juden die Bedeutung des Alten Testamentes auf. Denn er versteht, Heimsuchung Gottes ist kein Kaffeekranz mit Gott. Heimsuchung Gottes ist ein Eingreifen Gottes in unsere Welt, entweder zum Gericht oder zur Befreiung. Das ist ein elementarer Teil, wenn Gott quasi reingrätscht in die Welt und sagt, jetzt mache ich einen Unterschied mit dem, wie es bisher ist. Das ist Heimsuchung Gottes. Das ist, Gott greift ein und macht etwas. Und das machtvollste Eingreifen für das Volk Israel ist der Exodus, ist die Befreiung als Sklavenvolk Ägyptens herausgeführt zu werden. Das ist die ultimative Heimsuchung sozusagen. Das ist das, wo Gott gezeigt hat, ich kann. Ich kann. Ich kann in diese Welt real eingreifen und ich kann euch retten und herausführen. Und für einen Juden ist klar, wenn Zacharias betet, er hat besucht, er hat erlöst, da ist klar, was für ein großes Fass sozusagen da aufgemacht wird. Nämlich ein Gott, der handelt in Raum und Zeit. Ein Gott, der wirklich eine Veränderung bewirkt hat im Leben. Er bleibt nicht weit weg. Er macht einen Unterschied dann, wenn er eingreift. Und Zacharias öffnet eine Fülle an Bedeutung für jeden Juden, der dieses Gebet gehört hat in diesem Moment. Und dann guckt Zacharias noch weiter nach hinten. Er betet sozusagen, dass Gott den Eid erfüllt, den er Abraham bereits geschworen hat. Er erinnert quasi daran, dass Gott einen Bund geschlossen hat mit einem der Vorfahren, mit Abraham. Und die Frage ist, wie erfüllt er diesen Eid? Also was ist die Antwort Gottes auf diese Erwartung an einen, der kommt und alles wieder gut macht? Was ist die Antwort Gottes auf die Erwartung an den Erlöser, an den Befreier? Wie sieht die Antwort Gottes aus? Und wir sehen darin, auch in dem Anspiel haben wir es gesehen, Jesus ist nicht ein Plan B. Jesus ist auch kein zufälliges, machtvolles Eingreifen, das halt aus Versehen passiert ist. Wie vielleicht ein Blitzschlag. Irgendein Physiker hier, der könnte uns erklären, wie der funktioniert. Aber für alle Otto Normalos, für uns ist ein Blitzschlag Zufall. Der passiert auf einmal einfach. Und das ist ein machtvolles Ding, was auf einmal da ist. Aber so ist nicht Jesus. Jesus kommt nicht wie ein Blitzschlag. Der kommt nicht, oh, auf einmal, was ist jetzt passiert? Sondern Jesus kommt nach einem Plan. Er kommt mit einem Ziel. Und wenn Jesus kommt, wird auch klar, der alte Bund hatte ein Ziel. Der alte Bund war nicht vergeblich, er ist nicht aufgelöst, er ist nicht unnötig. Aber er findet sein Ziel nicht in einem politischen Königreich. Er findet sein Ziel in einer Person. In dem, so nennt es Zacharias im Gebet, im Horn des Heils. Im Horn, also in einer Ankündigung, in einer lauten Art und Weise, in etwas, das sichtbar wird. Und zwar sichtbar wird das Heil, sichtbar wird das, dass wir zurück zu Gott kommen können. Jesus steht also nicht losgelöst vom alten Bund. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist das Alte Testament an sich nicht irgendwie unnötig und dann lesen wir halt nur noch das Neue, weil jetzt ist Jesus endlich für uns Christen irgendwie da. Sondern wir haben ja ganz bewusst auch in unseren christlichen Bibeln, sage ich mal, beides. Wir haben den alten Bund und wir haben den neuen dann im Neuen Testament. Diese Bünde sind untrennbar voneinander. Die sind immer nur im Miteinander zu verstehen. Aber trotzdem sind sie auch sehr deutlich zu unterscheiden in ihrer Dimension und in ihrer Ausrichtung, sage ich mal. Ich war gestern in der EFG Oberramstadt. Vielleicht gibt es da Connections von dem einen oder anderen. Ist ja nicht so weit weg. War dort für einen ganzen Tag Bibelkundeunterricht. Die Jugend von der Gemeinde wollte das, wollten mich 5 Stunden lang reden hören. Und wir sind von morgens bis nachmittags einmal durch die ganze Bibel. Von 1. Mose bis in die Offenbarung. Genau. Ist eine ganz coole Sache, mache ich auch öfter für unsere Auslandsvolontäre und so. Ich glaube, Ami, hattest du die Session schon? Ich glaube auch, ne? Genau, Ami kann euch ein Zeugnis von der Session geben, sie kennt die auch. 5 Stunden Zeugnis kann sie geben. Und warum ich euch das erzähle ist, das passt super zu auch der Predigt, die ich hier halte, weil auch Zacharias Gebet hat ganz viel damit zu tun, dass die Bibel eine große Storyline erzählt. Das ist nämlich mein Hauptanliegen mit dieser Session, die ich gestern gehalten habe, den jungen Leuten deutlich zu erzählen, hey, es ist nicht irgendwie alles zufällig in der Bibel passiert, sondern es gibt einen roten Faden. Es gibt eine Storyline, die Gott in der Schöpfung beginnt, die sich durchzieht durch die ganze Bibel bis hin in die Offenbarung hinein. Eine Geschichte, die Gott schreibt. Und ich benutze dafür immer ein Bild, das ich euch heute auch mitgeben möchte. Nämlich stellt euch vor, optisch eine Sanduhr, die ihr umwerft auf die Seite sozusagen. Und dann beginnt die Bibel ganz, ganz groß am Anfang. Die Bibel beginnt groß, Gott macht die Welt, Gott macht die Menschen und es geht am Anfang um die ganze Menschheit. Und durch den Sündenfall fällt auch die ganze Menschheit in Schuld. Und schon der ganzen Menschheit macht Gott ein Versprechen. In 1. Mose 3,15 sagt er der Schlange gegenüber, ein einzelner Nachkomme der Frau wird einmal deinen Kopf zertreten. Und das ist das Spannende, dass Gott schon der ganzen Menschheit ankündigt, ein Nachkomme wird einmal einen Unterschied machen für euch, alle Menschen. Und jetzt beginnt der Sanduhr-Effekt, weil die Frage ist, durch welchen Menschen? Und dann wird das quasi immer mehr zugespitzt. Und am Anfang geht eben dieser Bund an Abraham. Und dann sehen wir, ah, okay, Abraham ist also der, durch den das passiert. Und dann wird die Storyline sehr, sehr eng und wir begleiten sehr, sehr lange das Volk Israel. Es passiert ja im Rest der Welt auch noch Sachen, aber die Bibel erzählt uns eben nur die Geschichte von diesem einen Volk. Und wir haben den Fokus auf dem Volk Israel und es wird immer enger. Irgendwann kommt noch dazu, ah, ein Sohn Davids, ah, cool. Und wir wissen irgendwann, es wird spitzer und spitzer. Und da, wo die Sanduhr sich trifft, da, wo der Sand durchrieselt, da sitzt das Kreuz. Da sitzt Jesus Christus. Das Alte Testament spitzt sich zu. Deshalb diese enge Storyline des Volkes Israel hin auf das Kreuz. Und was passiert bei einer Sanduhr auf der anderen Seite? Das Ding geht wieder auf. Das Ding geht wieder auf. Wir sehen, dass die Gemeinde, die entsteht, nicht in Jerusalem bleibt, sondern spätestens Paulus als Missionar unter den Heiden öffnet die Klammer. Und dann lesen wir diese Zukunftsvision der Offenbarung, dass einmal alle Völker in allen Sprachen vor Gott sein werden. Und wir sehen, das Ding ist wieder genauso groß wie ganz am Anfang. Gott schafft alle Menschen und er verspricht allen Menschen, dass er sie retten wird. Die Storyline geht durch das Volk, durch das Kreuz, aber die Klammer geht wieder auf. Das hat ganz viel mit diesem Wort Erwählung zu tun. Ich möchte nicht jetzt darüber diskutieren, wie da heute der Zustand ist, ein theologisches Thema für sich. Aber die Erwählung Israels zielt ja eindeutig auf Jesus hin ab. Und die Erwählung der Gemeinde zielt ja eindeutig auf Jesus hin ab. Wir sind ja nur erwählt, weil wir in Christus sind. Das heißt, der gemeinsame Faktor von altem Bund und neuem Bund ist in der Mitte der Sanduhr das Kreuz, was diese Gesamtstoryline der Bibel zu einer einzigen Storyline macht. Dafür ist diese Geschichte Gottes da. Jesus verbindet alten und neuen Bund. Jesus macht die Klammer quasi wieder auf und wird der Retter aller, als einer, der aus dem Volk Israel kommt. Das ist die Dimension der Rettung. Das ist auch die Dimension von Zacharias Gebet an dieser Stelle. Es geht in Zacharias Gebet heilsgeschichtlich nicht um eine Einzeltat. Es geht nicht nur darum, Gott hat einmal in einem Moment vielleicht mir irgendwie ein bisschen bei irgendwas geholfen. Ich habe ihn irgendwie gebraucht, ich habe gebetet, er hat mir geholfen. Das ist auch schön, aber die Dimension dieses Gebetes ist viel größer. Die Dimension dieses Gebetes ist weltumfassend. Die Dimension von diesem Gebet, was Zacharias über seinem Sohn ausspricht, ist, du bist der, der den Weg bereitet für den Herrn, der am Ende die ganze Menschheit mit Gott wieder versöhnen kann. Das ist die heilsgeschichtliche Dimension, die Zacharias aufmacht. Ganz, ganz groß. Größer geht nicht. Das ist das Fundament, der Blick nach hinten in den alten Bund, das Versprechen, das Abraham gegeben wird, das erfüllt wird. Mein zweiter Gedanke ist, wozu eigentlich? Also wozu sind wir gerettet und wozu kriegen wir eigentlich Freiheit? Und das Spannende ist, auch in diesem Gebet ist, wir werden nicht nur von etwas befreit, irgendwas, das uns früher blockiert und gestört hat, sondern wir werden auch für etwas befreit. Die Menschen damals, und es ist, glaube ich, heute für uns nicht groß anders, wir gucken Nachrichten und lesen von der Ukraine beispielsweise oder unsere persönlichen Leidenszeiten, Krankheiten, whatever, wir sehnen uns nach physischer Veränderung. Wir sehnen uns nach politischer Veränderung. Und da unterscheiden wir uns, das hat vorhin, du hast es glaube ich gesagt, auch gar nicht so sehr von der Zeit damals, mach doch, dass die Römer weggehen. War vielleicht ein Satz, den Juden damals gesagt haben. Und wir sagen vielleicht, mach doch, dass mein Schmerz aufhört. Mach doch das, mach doch das, mach doch, dass das passiert. Und der Text bestätigt diese echte, ernste Sehnsucht von Menschen. Die ist auch fair und fein, wir sind Menschen. Der Text bestätigt diese ernsthafte Sehnsucht davon, dass wir befreit werden wollen von etwas. Aber was dieses Gebet von Zacharias macht, ist das Ziel umzukehren. Jesus kam nicht, um das politische System umzuwerfen. Jesus kam, um unsere Herzen zu verändern. Und der Kern des neuen Bundes, und deshalb ist die Dimension des neuen Bundes auch eine andere Dimension als die des alten Bundes, der Kern des neuen Bundes ist, dass wir Gott dienen können ohne Furcht. Das heißt, das Ziel von Erlösung ist, dass wir ihm dienen können furchtlos. Ich habe es anders formuliert. Wahre Freiheit ist nicht die Abwesenheit von Feinden, sondern die Abwesenheit von Angst im Angesicht meiner Feinde. Und das ist ein Riesenunterschied. Wie mein Herz gesinnt ist in Bezug auf Gott, verändert ganz viel, wie ich das, was um mich herum passiert, interpretiere, wahrnehme und durchstehen kann. Und eine echte Freiheit habe ich nicht dann, wenn um mich herum alles gut ist. Eine echte Freiheit habe ich, wenn um mich herum vielleicht noch Chaos und Turbulenz ist. Heißt nicht, dass es immer so sein muss, es darf auch gut sein, ne? Aber wenn inmitten vom Chaos mein Herz trotzdem ruhig ist, weil es bei Gott ist. Ich war vor relativ kurzer Zeit in Ägypten bei einem Training von YFCI, also unserem internationalen Dachverband. Und da waren, da wir in der Region, wir sind in einer Region als Europa mit Middle East und North Africa und ganz Osteuropa, also das ist eine große Region. Und dadurch hast du dort relativ viele verschiedene Nationen auf einem Haufen, die aktuell weltpolitisch gesehen eigentlich nicht so gut miteinander können. Sagen wir mal ganz vorsichtig. Und am Anfang dieser Konferenz haben sie extra die Moderatorin ganz am Anfang oder die Moderatorin, die Leiterin eigentlich von der ganzen Region, nochmal bewusst gesagt, hey, ich weiß, wir kommen kreuz und quer aus der halbwegs ganzen Welt, also nicht ganz, aber ja. Bitte lasst uns besinnen auf das, was uns eint und Politik soll bitte kein Thema sein in der Zeit, wo wir hier sind. Lasst uns jetzt keine politischen Diskussionen jetzt aufmachen, wenn wir hier zusammen sind. Und diese Angst war total unberechtigt. Politik war gar kein Thema. Aber für mich zu beobachten, wie die Leiterin von YFC in Russland und die Leiterin von YFC in der Ukraine sich begegnet sind, war für alle, die das von außen beobachten konnten, so unfassbar bewegend. Zwei Menschen aus zwei Nationen, die sich aufs Blut nicht leiden können aktuell. Zwei Menschen, die sich, wenn sie nicht gläubig wären, wenn sie sich irgendwo begegnen würden, vielleicht auch irgendwie wehtun würden, wie auch immer. Nicht immer kann ja die Zivilbevölkerung was dafür, klar, aber trotzdem im Großen gesprochen. Ne? Das sind Völker, die miteinander im Krieg stehen. Und dann treffen wir uns und die waren so, ich fand es für mich so bewegend, wie herzlich und liebevoll die miteinander geredet haben und miteinander umgegangen sind. Die waren in der Zeit wie ein Team, das zusammen da war. Natürlich hat sie auch die Sprache miteinander verbunden, weil sie sich verstehen konnten. Aber trotzdem war das Miteinander war für uns, die gerade nicht aus einem Kriegsland kommen, so bewegend zu beobachten. Und dann sind bei derselben Konferenz, ist ja auch der Leiter aus dem Libanon zum Beispiel dabei und auch er hat, wenn er Zeugnisse erzählt, wie es dort ist, es ist jedes Mal so wahnsinnig faszinierend für mich, wenn ich diesen Menschen begegne und sie so sehr sich auf das besinnen können, was Gott in ihnen verändert hat. Wenn sie so sehr Zeugnis davon geben können, wie sie mit dieser Situation klarkommen können, weil ihr Herz ruhig ist, mitten im Chaos. Das bewegt mich jedes Mal extrem. Ich bin dem Leiter auch schon öfter begegnet aus dem Libanon. Und auch beim letzten Mal war das sehr, sehr bewegend. Deshalb der Zweck der Rettung ist eine Freiheit, die wir bekommen, nicht nur von etwas, sondern für etwas, nämlich, dass wir furchtlos werden mitten im Chaos und mitten in der Situation. Und dann mein dritter und etwas längerer Gedanke, ein Blick nach vorne. Ein Blick nach vorne von Zacharias, das Licht, das in den Schatten hineinkommt. Die Antwort auch auf unsere Lebensdunkelheit ist nicht eine Strategie, wie wir unbedingt rauskommen, sondern die Antwort auf unsere Lebensdunkelheit ist genauso eine Person. Furchtlosigkeit statt Waffenruhe, politische Befreiung ist nicht der Kern dieser Botschaft. Wir werden dazu befähigt, dass wir selbst im Schatten des Todes, so heißt es im Text, Gott ohne Angst begegnen können und zu ihm gehören können. Das ist dieser innere Friede, den ich vorher auch schon meinte, der von den äußeren Umständen unabhängig ist. Und Tal des Todesschattens, vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen, ist etwas, das es in einer anderen Bibelstelle auch noch gibt, nämlich im Psalm 23. Also wenn man den wörtlich übersetzt, heißt es auch da, und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens. Und es gibt einen bekannten Prediger, Spurgeon, einer der Erweckungsprediger, der hat in einem Kommentar zu dem Psalm 23 mal folgenden Gedanken formuliert. Im übertragenen Sinne, ich habe es nicht nachgelesen, ich erinnere mich nur, dass ich das mal gelesen habe. Und zwar stellt er die Frage in Bezug auf den Psalm 23, wie sehr kann der Schatten eines Schwertes dir eigentlich Leid zufügen? Und die Antwort ist recht einfach, gar überhaupt nicht. Schatten hat keine Macht. Und in diesem Text, in diesem Psalm 23 und auch hier in diesem Gebet von Zacharias heißt es wörtlich, Todesschatten. Wie sehr kann der Schatten eines Schwertes dir Leid zufügen, fragt Spurgeon und sagt dann, ganz genauso kann dir der Tod kein Leid zufügen in Christus, weil es an Gottes Seite immer nur ein Tal des Todes Schattens ist, aber nie ein Tal des Todes. Und das finde ich einen so bewegenden Gedanken, auch im Gebet von Zacharias zu sagen, in dem Tal des Todes Schattens, das ist ja nicht was ein schöner Ort, es ist trotzdem dunkel, aber in diesem Tal des Todes Schattens geht es um die Frage der Macht. Und da hat selbst der Tod nicht die Macht, weil es nur der Schatten des Todes ist. Egal wie dunkel die Welt ist, egal wie dunkel dein Leben ist, das Licht in Jesus hat immer die stärkere Macht als die Dunkelheit deines Lebens. Ich habe das in meinem Leben selber erlebt, in dem bisher tiefsten Moment meines Lebens, mit einer geöffneten Nagelschere als Klinge am Arm, habe ich genau diese Liebe und genau diese Befreiung in meinem Leben gespürt. Genau in dem Moment wurde mir sehr, sehr nah und sehr bewusst, deshalb mag ich diese Formulierung des Todes Schattens, dass in diesem Moment, wo mein Leben am tiefsten Punkt war, trotzdem der Tod nur einen Schatten geworfen hat. Einen sehr grauenvollen Schatten in meinem Leben, aber trotzdem nur einen Schatten. Und in diesem tiefsten Moment habe ich nach Jesus gerufen und habe ihn in dem Moment neu in mein Leben eingeladen. Ich war eigentlich schon Christ, aber hatte trotzdem mit manchem noch Probleme und Struggles. Und Jesus hat mir genau in diesem Moment so sehr geleuchtet wie sonst nie. In dem tiefsten Moment, im absoluten Todesschatten, hat Jesus sein Licht leuchten lassen. In Vers 76 wechselt die Grammatik, ungefähr zur Hälfte dieses Gebetes. Ich habe es am Anfang gesagt. Es ist nicht mehr der Perfekt des Glaubens, es ist nicht mehr das, er hat erlöst, sondern Zacharias wirft den Blick nach vorne. Er wirft den Blick nach vorne auf den Sohn Johannes und dann auch auf Jesus, der geboren werden wird. Und er wirft den Blick nach vorne und spricht von der Erkenntnis des Heils und von der Vergebung der Sünden, wo Johannes den Weg dafür bereitet. Und die Frage ist, worin besteht dieses Heil? Und wo kommt es her? Wörtlich sagt Zacharias, das Heil kommt aus den Eingeweiden der Barmherzigkeit Gottes. Schön, oder? Blumige Sprache. Aus dem Innersten, aus den Eingeweiden der Barmherzigkeit Gottes. So eng ist Gottes Barmherzigkeit mit seinem Wesen verknüpft, könnte man sagen. Es ist das Tiefste, was irgendwie in ihm drin ist, seine Barmherzigkeit, die Menschen zu erlösen. Wir haben es auch im Anspiel sehr lebendig vor Augen geführt bekommen. Jesus hat 5, 6 Mal zum Vater gesagt, wir haben die wirklich lieb, ne? Wir haben die wirklich lieb, ne? Es ist in den tiefsten Eingeweiden Gottes die Liebe zu uns Menschen. Vom Sündenfall an, als er ankündigte, dass eines Tages jemand kommen wird, bis zum Kreuz. Über diese ganze Storyline des Alten Testamentes ist es ein Ziel, die Rettung der Menschen. Und dann kommt Jesus rein als der wahre Morgenstern. Wer mag dieses Lied? Der wahre Morgenstern. Schon drüber nachgedacht, was das eigentlich ist, Morgenstern? Ich bin Fan von Herr der Ringe. Ich dachte als Kind immer, Morgenstern wäre diese Waffe mit diesem Ding da vorne dran. Heißt nämlich auch Morgenstern. Eigentlich sind verschiedene Bibelstellen mit diesem wahren Morgenstern gemeint. Eine davon ist diese. Jesus kommt in die Dunkelheit, so wie die Sonne am Morgen die Dunkelheit verdrängt. So kommt Jesus in die Dunkelheit als wahrer Morgenstern. Das heißt ja dieses Bild. Und dieser wahre Morgenstern, dieses Licht in der Dunkelheit sozusagen, wenn die Nacht vorbei ist und endlich das Licht wieder kommt, das bringt eine unfassbare Veränderung. Der Text endet damit, dass unsere Füße auf den Weg des Friedens gerichtet werden in Vers 79. Und das mag in unseren Ohren jetzt nicht besonders klingeln, weil wir keine krassen alttestamentlichen Experten sind. Aber diese Phrase, der Weg des Friedens, ist eine, die für einen Juden bekannt ist. Bekannt aus Jesaja 59. Jesaja 59 ist ein Text, in dem Jesaja das Volk Israel dafür verurteilt, dass sie Gott verlassen haben. Und er wirft ihnen einige Sachen vor, unter anderem sagt er, den Weg des Friedens, den kennen sie nicht. Und wenn Zacharias jetzt betet, unsere Füße sind auf den Weg des Friedens gerichtet, dann macht das das Fass auf von Jesaja 59. Von diesem Gerichtstext, wo Menschen mit ihren eigenen Versuchen, Lösungen zu finden, was aber zu Unrecht führt und was in die Dunkelheit führt. Und das Volk erkennt dann in Jesaja 59, dass die sichtbaren Vergehungen, also die Tatsünden, das, was sie falsch gemacht haben, dass die Quelle davon eigentlich unterhalb der Oberfläche liegt, nämlich weil sie in ihrem Herzen Gott verlassen haben. Sie haben in Jesaja 59 diese Erkenntnis, dass die offensichtliche Schuld, das, was sie falsch machen, das, was Dunkelheit ins Leben bringt, eine Quelle hat, nämlich, dass sie rebellieren gegen Gott. Und sie bekennen dann ihre Schuld. Und hier zeigt sich in dem Text vorher, in diesem Gerichtstext, dass die eigenen Lösungen nicht zum Frieden führen. Jesaja verurteilt sie wörtlich dafür. Den Weg des Friedens, den kennen sie nicht. Und jetzt sagt Zacharias, unsere Füße sind auf den Weg des Friedens gerichtet. Wir können diesen Weg des Friedens jetzt kennen und wir können diesen Weg des Friedens jetzt auch gehen. Die geistliche Lösung des neuen Bundes, die befähigt uns, diesen Weg des Friedens gehen zu können. Wir sind heute am 4. Advent, wenige Tage vor dem Heiligen Abend. Und dieser Text ist eigentlich wie eine perfekte Brücke, um kurz vor Weihnachten über Weihnachten zu reden. Weil Zacharias singt oder spricht, wir wissen nicht genau, ob das ein Gesang war oder ein Gebet, Zacharias singt von der Sonne, die aufgeht, vom Morgenstern, von Licht, das in die Dunkelheit hineinkommt. Und in ein paar Tagen feiern wir ja genau das, ne? Dass der Aufgang der Sonne, dass das Licht, was in die Dunkelheit kommt, nicht nur ein Bild ist, nicht nur ein Gedanke ist, den Zacharias da ausspricht, sondern dass das Realität wurde in der Futterkrippe dann an Weihnachten. Und Weihnachten, ich weiß nicht, wie es in eurem Kopf konnotiert und verknüpft ist, in meinem Kopf und in meinem Leben oft auch ein bisschen mit Stress. Wir haben quasi drei verschiedene Familien, die es zu besuchen gilt an drei Weihnachtsfeiertagen. Es geht zum Glück genau auf, sonst wäre es wild. Und so ist es bei uns auch jedes Jahr. Jeder Tag ist bei einer anderen Familie und Weihnachten ist immer ein bisschen stressig. Und Weihnachten ist immer auch so die Erwartung an, oh, es soll bitte alles gut sein. Es soll nichts schief gehen und alle sollen gut miteinander können und wie auch immer. Aber die Botschaft von heute ist ja, dass es darum gar nicht geht. Die Botschaft auch dieses Predigttextes und auch von der Weihnachtsgeschichte selber ist, darum geht es ja gar nicht. Der Weg des Friedens bedeutet nicht, dass wir alle für drei Tage eine Maske aufziehen und nett miteinander umgehen. Sondern der Weg des Friedens hat eine andere Quelle. Der Weg des Friedens beginnt da, wo Gott uns besucht. Gottes Heimsuchung, ein Eingreifen in diese Welt. Und das stellt eine Klammer um diesen Bibeltext. Denn auch am Ende des Bibeltextes heißt es ein zweites Mal, dass uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird. Und Zacharias benutzt dasselbe Wort, das er auch am Anfang benutzt, als er sagt, Gott hat sein Volk besucht. Das heißt, Zacharias macht die Klammer aus dem Alten Testament, wo Gott gehandelt hat, hin zu Jesus und sagt, er besucht euch. Und es ist derselbe Gott. Er benutzt dieselben Worte, um dieses Besuchen darzustellen. Und ich wünsche euch und auch mir, dass wir in diese Tage vor Weihnachten gehen können mit dieser Zuversicht von Zacharias. Das Licht ist keine vage Hoffnung irgendwo am Horizont, sondern der Morgenstern ist aufgegangen. Wir feiern nicht nur ein nettes Festchen, sondern wir feiern den Moment, in dem Gott die Finsternis dieser Welt betreten hat. Und ich wünsche dir persönlich noch mehr, und zwar, dass Gott auch die Finsternis deiner Welt betreten hat. Dass Gott die Finsternis deiner Welt betreten hat, dass du dein Kerzenlicht hier mit anmachen kannst und in die Gegenwart des Vaters kommst. Dass du Jesus als den siehst, als den er sich selber gesehen hat. Der sagt, nur durch mich könnt ihr zum Vater kommen. Das war sein Anspruch. Das war seine Predigt. Das war das, was er gesagt hat. Dass wir Menschen diese Kluft, diese Trennung von Gott nie selber überwinden werden können. Und die Nachricht ist, die gute Nachricht, oder erstmal klingt die nicht so gut, du musst es auch gar nicht überwinden, du kannst es auch gar nicht überwinden. Gott verändert seine Standards nicht. Gott macht sich nicht weniger perfekt, damit wir Menschen zu ihm kommen können. Gottes Standard ist immer noch perfekt. Gottes Standard ist immer noch 100% Heiligkeit. Und du wirst das nicht überqueren können. Aber einer hat es überquert, Jesus am Kreuz. Und Gottes Heimsuchung in die Welt, dass Gott Mensch wird, dass Gott eingreift, hatte genau dieses eine Ziel. Dass mehr Menschen ihr Kerzenlicht anmachen und es wieder zur Krone beim Vater stellen. Bist du bei Gott? Es ist eine Einladung. Es kann das größte Geschenk sein, das dir jemals jemand macht. Größer als jedes Weihnachtsgeschenk. Egal, was du zu Weihnachten kriegst, egal, worauf du dich freust, das ist das größte Geschenk. Dass Jesus Christus Herr in deinem Herzen werden kann. Dass du Schuld bei ihm abladen kannst. Dass er dein Herz neu macht. Dass er dich als Mensch neu macht. Dass du Kind Gottes wirst. Dass du in die Beziehung zum Vater kommst. Wenn du heute hier bist und dir denkst, vielleicht müsste ich diesen Schritt gehen und du weißt nicht, wie du den selber gehen willst, dann rede mit irgendjemandem. hier sind viele, die diesen Weg gegangen sind. Viele, die irgendwann von einer Ulrike gefragt wurden, willst du den Weg nicht auch gehen? Vielleicht wurde irgendjemand wirklich von dir gefragt, der hier ist, ich weiß es nicht. Willst du diesen Weg auch gehen? Das wünsche ich dir. Amen.